Ja, er ist der Friedefürst, der Prince of Peace. Und wir sind froh, dass die russischen Truppen heute abgezogen sind von der ukrainischen Grenze. Etwa 100.000. Noch nicht alle, aber immerhin. Ja, so ist das ein Stück weit, nicht? Im Gottesdienst redet man von dem Prince of Peace, von dem Friedefürst und gleichzeitig sieht die Welt doch ein bisschen anders aus. Man muss sich schon vorbereiten auf das, was da neu wird, was da anders wird. Adventszeit, die Vorbereitungszeit auf das Kommen Jesu, da ist was anders, was neu geworden. Adventszeit, Weihnachtszeit. Jetzt ist heute der letzte Tag der Weihnachtszeit und der letzte Sonntag in diesem Jahr. Das ist schon eine ganze Menge, das geht schon relativ zügig. 24 Mal Weihnachten neu erleben. Wir haben eine Predigtreihe hinter uns und ich möchte so ein wenig darauf zurückblicken, das, was gewesen ist, das, was möglich war. Vielleicht erinnert ihr euch noch, wie die ganze Predigtreihe angefangen hat mit einem Werbespot von einer schwedischen Möbelfirma, wo sie die Weihnachtsbäume rausgefeuert haben. Das heißt, das ist allerdings am 13. Januar eben erst der Fall. Aber immerhin, was macht man eigentlich mit dem Weihnachtsbaum nach Weihnachten? Als wir auf der Insel Sylt waren, da hat man die eingesammelt und hat sie dann zu Buhnen verarbeitet. Das heißt, in den Schlick, also in das Watt gesteckt und dann konnten wieder Landgewinnungen gemacht werden und so weiter und so weiter. Das hat schon einen sinnvollen Sinn. Da braucht man sowieso ein bisschen Holz. Aber hier, was macht man mit dem Weihnachtsbaum? Man schmeißt ihn raus und dann ist Platz. Und so ist die ganze Predigtreihe ja angefangen. Das heißt, wenn man neu über Weihnachten nachdenkt und über seinen Glauben nachdenkt, dann ist vielleicht auch Raum oder Gelegenheit, sagen wir mal, um Raum zu schaffen. Das heißt, wenn ich festgelegt bin in meinem Glauben und ich spüre, da muss und sollte was neu werden, dann muss ich mich schon entscheiden, was muss dafür aus dem Fenster geworfen werden. Wir haben dann, glaube ich, auch den zweiten Werbespot noch gesehen, nicht wie ja, dann den einen Baum zu früh und den anderen zu spät und so weiter. Ja, das ist natürlich so ein Stück weit diese Situation, zu früh was rauszuschmeißen, man ist noch mitten in der Feier drin oder zu spät, dann fängt es an zu nadeln, man hat vielleicht die Zeit verpasst. Knuttag. Als wir auf der Insel Sylt Weihnachtsfeiern, das heißt den Weihnachtsmarkt bestückt haben, mit den zersägten Weihnachtsbäumen vom Vorjahr, die habe ich in Scheiben gesägt und Löcher reingemacht und kleine Puzzle und Spiele von gemacht. Und du tatsächlich jeden Tag, 14 Uhr etwa hat es angefangen, bis abends 20 Uhr Weihnachtslieder hörst, das ist fast moderne Christenverfolgung. Und wenn man dann zu Weihnachten froh ist, dass man dann wehe, es singt einer zu Hause ein Weihnachtslied, ja, da muss was neu werden, da muss was anders werden, wenn es dann einfach nur um Verkauf geht. Ja, na klar, und wenn man sich darauf vorbereitet und es stand dann auch ein großer BMW mittendrin im Weihnachtsmarkt, weil einer der geschäftlichen Menschen dort, was ist eigentlich Weihnachten? Weihnachten neu denken, darüber neu nachzudenken. Die Botschaft zu Weihnachten ist, Jesus ist auf diese Erde gekommen und ist gesandt worden. Er, der diesen Kosmos in seiner Hand hält, wird ein kleines Kind. Was für ein Ding erzählen wir da eigentlich dieser Welt? Und erzählt uns das Wort Gottes, der, der die Welt geschaffen hat, in seinen Händen trägt, der wird ein kleines Kind in einer Futterkrippe. Das ist schon eine Herausforderung. Darüber muss man nachdenken. Dann reicht das Weihnachtsgedudel nicht unbedingt aus, weil von einer Süßlichkeit zur nächsten, das hält man sicherlich auch nicht aus. Sondern darüber nachzudenken, dem einmal stattzugeben und stillzuhalten. Und so fängt der Predigttext heute auch an. Wenn ihr den mal drauflegt. Ja, eine Kampagne für den christlichen Glauben, 24 Mal. Schaut doch, ja, da fängt der Predigttext an. Das ist ruhig, ist in Ordnung. Ja. Johannes 1, 1. Johannes 3, Vers 1 bis 6. Seht doch. Johannes ist sicherlich derjenige, der in besonderer Weise das auch erlebt hat. Er berichtet davon, dass Gott handgreiflich wird, anfassbar wird, real wird. Man kann über Gott philosophieren und über Gott und die Welt und den Kosmos nachdenken und so weiter und so weiter. Und der eine denkt Gott links herum, der andere denkt Gott rechts herum und so weiter und so weiter. Johannes ist derjenige, der an der Brust Jesu saß oder lag, wenn sie zu essen hatten oder beim Essen waren. Er war ganz in der Nähe Jesu. Gott kommt mir persönlich ganz nahe. Und je länger er mit Jesus gelebt hat und dann mit der Auferstehung, dem Tod und der Auferstehung, dann das erlebt hat und wahrgenommen hat, wer da ganz in seiner Nähe war, dann muss dieser schreiben im Evangelium und in den drei Briefen, die er geschrieben hat und in der Offenbarung, Gott ist ganz nahe gekommen, seht, was für eine Liebe. Wenn Gott, der diesen Kosmos geschaffen hat, mir so nahe kommt. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die der Vater uns schenkt, denn wir dürfen uns nicht nur seine Kinder nennen, sondern wir sind es wirklich. Wir sind es wirklich. Als seine Kinder sind wir Fremde für diese Welt, weil Gott für sie ein Fremder ist. Meine Lieben, wenn wir schon jetzt Kinder Gottes sind, was werden wir dann erst sein, wenn Christus kommt? Dann werden wir ihm ähnlich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist. Das sagt derjenige, der beim Essen immer neben Jesus, meistens wahrscheinlich, aber die Bibel berichtet davon immer, immer an seiner Seite saß, immer bei ihm in seiner Nähe war. Gott ist mir ganz nahe gekommen, er ist kein ferner Gott, er war zum Anfassen da, hat mit mir geredet, hat mich in die Situation mit hineingenommen, etwa auf dem Berg der Verklärung. Johannes war mit dabei. Gott kommt mir ganz nahe. Er ist anfassbar geworden, handgreiflich. Seht doch, schaut euch das doch mal an. Und das gilt natürlich für den Jesus in der Krippe ganz genauso. Denkt doch mal drüber nach, was Gott da tut. Das ist doch mehr als nur ein paar süßliche Lieder zu singen, sondern da muss man doch nachdenken, warum legt Gott, der die Welt geschaffen hat, seinen Sohn in sowas hinein? Warum? Ich habe ja eine Predigt gehalten, nicht, dass die Engel sagen, das habt zum Zeichen, die Windel. Und jetzt haben wir so ein kleines Würmchen wieder. Gestern wurden die Windeln gewechselt. Daran Gott zu erkennen, das ist schon eine Herausforderung. Daran sollt ihr den Sohn Gottes, den Schöpfer der Welt erkennen, an einer Windel, die vollgemacht ist? Was? Da muss man doch mal nachdenken, da muss man doch mal anhalten und sagen, schau dir das doch mal an. Mach doch nicht einfach so weiter. Warum tut Gott das, wenn es ihm nicht wichtig wäre, ganz in deiner Nähe zu sein? Und zwar in dieser Form, dass du vor ihm keine Sorge, keine Angst, keine fürchtet euch nicht. Das sagen alle Engel, das sagen alle, die mit Weihnachten zu tun haben. Fürchte dich nicht. Ich bin nicht gekommen, um dir Angst zu machen. Manchmal ist das so, dass wir als Pastoren von der Kanzel her Angst machen. Wehe, wenn Gott das sehen würde, was du vorhin gemacht hast. Wehe dir. Oft machen wir Angst und das Mittelalter hat Angst gemacht vor Gott, hat die Hölle nochmal richtig rot angemalt und so weiter und so weiter. Eigentlich müssten wir sagen, fürchte dich nicht. Wenn Gott diesen Weg wählt, um uns nahe zu kommen, in einer Art und Weise, wo wir uns herunterbeugen müssen zu ihm, das ist nicht der Weg, um uns Angst zu machen. Das ist offensichtlich nicht sein Ziel. Schaut euch das doch mal an und denkt erst mal drüber nach. Also manches muss manchmal rausgeworfen werden. Das, was wir in unserer Kultur aus Weihnachten gemacht haben. All die roten Männer oder die Männer mit weißem Bart und rotem Mantel oder was auch immer. Und dann diese amerikanische Getränkekette, die das dann übernimmt. Und ein Rentier mit der gleichen Farbe in der Nase. Und viele Lieder werden nur noch über dieses Rentier gesungen. Oder über den Weihnachtsmann. Da muss man manches mal wieder rausschmeißen und sagen, hey, das gehört eigentlich nicht zu Weihnachten. Das ist nett, es hört sich nett an. Der WDR macht sich ja im Moment gerade einen Spaß dabei, alle modernen Lieder dann mit Jingle Bells zu unterlegen, weil einige der Künstler wahrscheinlich kaum noch Ideen haben und ihre Lieder dann jetzt zu Weihnachten alle nochmal mit Jingles rausgebracht haben, mit Weihnachtsglöckchen. Und sie haben das jetzt bei irgendeinem Fußballlied so gemacht und bei irgendeinem. Man kann alles jetzt zu Weihnachtsliedern machen. Man braucht bloß ein paar kleine Glöckchen dabei haben. Ist das tatsächlich der Inhalt von Weihnachten, dass alles jetzt mit irgendwelchen Glöckchen zu machen wäre? Da muss man doch mal den Weihnachtsbaum nehmen und rausschmeißen. So ein Blödsinn. Das gehört nicht zum Zentrum des Weihnachtsfestes dazu. Das ist unser Auftrag, dass wir das den Leuten auch deutlich machen. Schaut euch das doch mal an. Der nächste Text. Wer diese Hoffnung hat, der meidet jede Schuld. So wie Christus ohne Schuld war, wer sündigt, lehnt sich gegen Gott und seine Gebote auf. Denn sündigen heißt, Gottes Gebote missachten. Doch ihr wisst ja, dass Christus Mensch wurde, um uns von unseren Sünden zu befreien. Und er selbst war ohne Sünde. Wer mit Christus verbunden bleibt, der wird nicht länger sündigen. Wer aber weiter sündigt, der weiß nichts von Christus und kennt ihn nicht. Schaut doch mal hin. Weihnachten hat damit zu tun, dass Jesus gekommen ist und er am Kreuz von Golgatha sterben soll und wird. Und das hat mit meiner Schuld zu tun. Und zu Weihnachten von Sünde und Schuld zu reden, ist immer schwierig. Nicht, man verdirbt den Leuten das ganze Fest. Weißt du, dass du Sünder bist? Nein, und dann klingelt das Glöckchen. Und doch müssen wir, dürfen wir doch den Menschen sagen, wozu kommt denn Jesus? Nämlich, um für meine Schuld zu sterben und um neues Leben zu bringen. Und dafür muss manchmal aus meinem Leben irgendwas Altes raus, dass neues Leben hineinkommt, mitten hineinkommt in mein Leben hinein. Die Art und Weise, wie Gott seinen Sohn sendet, das ist schon eine ganz besondere Sache. Und dann wahrzunehmen, dass Jesus Gott uns vorstellt als den Vater im Himmel. Und Johannes dann sagt, dann sind wir ja Kinder Gottes. Und man sagt nicht nur, dass wir Kinder Gottes, wir sind es sogar wirklich. Denn so wie der Vater mit uns umgeht, so sind wir wirklich Kinder Gottes. Wir sind ihm wichtig. Er würde für uns alles tun, damit wir den nächsten Schritt gehen. Und so sind ja Väter und wahrscheinlich sind Großväter auch so, wenn unser Enkel dann in einem Jahr laufen kann. Ich würde alles tun, damit er nicht hinfällt, aber damit er ein, zwei Schritte auf mich zugeht und sein erstes Wort vielleicht nicht Mama wird, sondern Opa wird oder sowas. Und wenn ich dieses Bild auf Gott übertrage, dass Gott alles tun würde, dann würde er auch auf dich zugehen, so wie Johannes das erlebt hat. Jesus hat mich mitten hineingenommen und überall, wo er war, da war ich an seiner Seite. Das ist das Bild, was dieser Mann, der diesen Vers, diese Verse geschrieben hat, erlebt hat mit Gott. Gott ist mir ganz nahe gekommen und eigentlich war es doch derjenige, der dann auferstanden ist und eigentlich ist er derjenige, der das Wort Gottes ist. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Das ist der nächste Text. Ein Johannes, der dann überlegt, wer war da an meiner Seite? Ich kannte ihn als den, der aus Nazareth kommt, aber eigentlich müsste ich sagen, das ist das Wort Gottes, durch das diese Welt geschaffen ist. Gott sprach und es ward. Dieses Wort Gottes ist Fleisch gewesen und wohnte unter uns. Und ich habe mit ihm Brot gegessen und Wein getrunken und Passa gefeiert. Der ist Fleisch geworden, wohnte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und dann staunt er ja im ersten Kapitel weiter und er kam in das Sein und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Also er denkt dann ja nach, darüber nach, wer denn Jesus ist. Dieser Johannes, der Jesus so hautnah erlebt hat. Wer war der, der mit mir zusammen das Brot gegessen hat? Und ich durfte immer in seiner Nähe sein. Gott wird ganz persönlich. Gott wird zum Anfassen und klein. Und man traut sich so ein kleines, unser Enkel ist 5 Wochen jetzt alt, man traut es sich gar nicht anzufassen, so klein und zerbrechlich. Wenn Gott diesen Weg wählt, was redet das über Gott? Dann hat er Abschied genommen von allem, was Macht heißt und was Krieg heißt und ich werde dir schon beibringen, wo der Hammer hängt und all diese Dinge. Wenn Gott so mit mir nicht umgehen will, aber er könnte das doch. Er könnte einen Blitzstrahl vom Himmel schicken oder einen Feuerstrahl oder was auch immer und uns oder jeden Einzelnen von dieser Erde wegvertilgen. Er tut es nicht und er will es nicht, denn er hat uns nicht geschaffen, um uns zu vernichten. Fürchte dich nicht. Er liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe, geboren auf der Reise zu einer Volkszählung, die die Leute, die damals die Macht hatten, angezettelt haben. Sie wollten wissen, wie viel Steuern und wie viel Soldaten und all diese Dinge. Zwischendurch geboren, am Zielort angekommen, will der Herrscher, der dort das Sagen hat, ihm gleich nach dem Leben trachten von Nazareth, nach Bethlehem und Jerusalem und dann nach Ägypten. Was war denn wohl sein Zuhause? Wenn Jesus sagt, der Fuchs hat seinen Bau und die Vögel ihre Nester, aber der Menschensohn hat nicht, wo er sein Haupt hinlege. Genau das ist diese Beschreibung dessen. Darauf lässt sich Jesus ein und kommt auf diese Erde. Die Liebe Gottes ist nicht nur eine Lehre, ist nicht nur eine Philosophie, ist nicht nur ein Gedankengebäude, sondern ist an der Stelle entstanden, wo Johannes und die anderen Jünger erlebt haben, wie Jesus mit ihnen umgeht. Mit der Frau am Jakobsbrunnen und mit Zachäus, ich muss heute bei dir im Hause sein, mit all den Leuten, egal wo wir im Neuen Testament nachlesen, geht Jesus mit den Leuten so um. Nie hat er Feuer vom Himmel schicken lassen oder kommen lassen, damit irgendeiner der Leute, die ihm Ärger machen, vom Erdboden verschwindet. Aufopfernde Liebe. Schaut doch, was für eine Liebe der Vater hat. Ja, da steht Agape. Das ist nicht Eros, das gibt es im Griechischen auch als Liebe zwischen Mann und Frau. Das ist nicht Philia, die Freundesliebe, also die Kameradschaft, das Miteinander, sondern das ist Agape. Damals im Griechentum ist das eine ganz neue Vokabel. Und sie wird von den Christen gefüllt, interessanterweise, als Liebe, die sich aufopfert, die den anderen höher achtet als sich selbst. Sie wird von den Christen gefüllt. Weil es etwas ganz Neues ist. Da hat sozusagen jemand den antiken Weihnachtsbaum aus dem Griechentum rausgeworfen. Ein neues Wort ist mit hineingekommen und das findet sich im Neuen Testament. Weil die Christen den Eindruck haben, das ist was ganz anderes als Eros und Philia und all diese Dinge. Natürlich ist das was ganz anderes. Gott offenbart sich in dieser Art und Weise. Er geht den niedrigen Weg, er wird Mensch. Der Ewige kommt in unsere Zeit mit Kalendern und Uhren. Wie viele Kalender haben wir schon? Wir kriegen welche geschenkt. In ein paar Tagen kann ich ein neues Losungsbuch mit all den neuen Losungen. Der Ewige kommt in unsere Zeit und muss sich plötzlich an Pünktlichkeit halten. Der Allmächtige wird kraftlos und ganz gering, so zerbrechlich wie ein kleiner achttägiger Säugling. Dann werden sie ja beschnitten, dann gehen sie mit ihm ja nach Jerusalem, um ihn zu beschneiden zu lassen. 8 Tage, zerbrechlich wie nur was. Der Allmächtige, der diesen Kosmos trägt, wird zerbrechlich wie ein 3-, 4-, 5-, 6-, 7-tägiges Kind. Das ist doch etwas merkwürdig. Der Lebendige stirbt dann am Kreuz von Golgatha und der Heilige nimmt auf sich alle Schuld. Was für eine Verkündigung. Und dann ist es, denke ich, völlig angemessen, wenn Johannes sagt, schaut doch mal, was da eigentlich passiert ist. Schaut doch mal, denkt doch mal drüber nach, was das eigentlich heißt. Wenn Jesus alle Schuld auf mich nimmt und mir schon vergeben hat, das ist ja das Schöne eigentlich. Bevor ich auf diese Welt kam, hat Jesus schon meine Schuld getragen. Ich kam sozusagen 2000 Jahre nach ihm auf diese Welt und er hat schon jetzt meine Schuld getragen. Eigentlich, man könnte ja auf die Idee kommen, dass bei dieser Liebe Gottes, der Gnade, die vor mir und meiner Existenz vorausläuft, dass ich ja dann so bleiben kann, wie ich bin. Wenn er schon meine Schuld getragen hat, nur dann auf geht's. Oben in Flensburg in der Gemeinde hatten wir einige Bauersfamilien, in Sterup vor allen Dingen. War auch der Gottesdienst ein bisschen vorher, weil die Bauern mussten ja dann morgens auch zu Feiertagen, auch am Sonntag, natürlich in den Stall ausmisten, Kühe melken, Schweine füttern, was weiß ich was. Das war so. Und dann war der Gottesdienst, ich weiß nicht genau, wann der war, 9 Uhr oder 9:30, ich glaube 9 Uhr. Denn ich glaube, ich habe in Kappeln dann auch noch gepredigt, erst in Sterup und dann in Kappeln, irgend sowas war das. Aber wenn ein Bauer dann am Sonntagmorgen oder am Weihnachtsmorgen dann in den Stall geht und die Schweine ausmistet und dann sagen würde, wenn ich so kommen kann, wie ich bin, kann ich auch mit meinen Stiefeln so kommen, sagt die Familie, du stinkst nach Schwein und... Also wenn du hier die gute Stube kommst, musst du Stiefel ausziehen und ab unter die Dusche, sonst kommst du hier nicht rein. Da waren ja teilweise so Stubenversammlungen und so weiter. Natürlich kann man fragen, kann ich so kommen, wie ich bin? Ja, du kannst eigentlich, könntest du so kommen, wie du bist. Und das ist auch richtig. Aber bei der Bauersfamilie oder bei den Bauersfamilien war doch klar, wenn sie aus dem Schweinestall kam und dann zum Gottesdienst kam, dass man nicht so kommen kann, wie man ist. Und deswegen ist hier das Thema auch Sünde mit genannt. Wenn Jesus dir alle Schuld vergeben hat und du kannst kommen, wie du bist, aber mit den Stiefeln nicht. Und die hatten manchmal Stiefel. Es ist doch ganz klar, dass man sich reinigt, bevor man dann in den Gottes ist, bevor man in die Nähe Gottes hineinkommt und dass das thematisiert wird, wenn jemand das nicht richtig versteht, was das heißt, du kannst so kommen, wie du bist. Ja, natürlich. Und es gehört zum Leben dazu, es gehört zum Leben eines Bauern mit dazu, dass man zunächst mal auch am Sonntagmorgen oder Weihnachtsmorgen oder was weiß ich was, erstmal in den Stall geht, um seine Tiere zu versorgen. Das Leben besteht manchmal aus Dreck und am Leben macht man sich manchmal dreckig. Manchmal wird man sündig. Und manchmal kann man sich nur entscheiden, welche von den beiden Sünden, die größere oder die kleinere, gehst du, willst du, machst du. Das ist die Frage nach dem Tyrannenmord. Gucke ich zu, dass der Tyrann noch weiter die Leute umbringt oder nehme ich selber das Messer und bringe ihn um? Welche Schuld ist größer? Zuzuschauen, wie er Leute umbringt oder selber das Messer nehmen und dem ein Ende setzen. Manchmal gibt es solche Situationen, welche Schuld nehme ich? Was ist größer, was ist schlimmer? Zuzuschauen, zu sagen, oh, ich habe ja nicht getötet, dabei macht er das noch weiter. Es gibt solche Situationen im Leben, da wird man einfach nur dreckig. Das gehört zum Leben dazu. Und dann das Thema Heiligung zu thematisieren, gehört dann auch mit dazu. Wenn du in die gute Stube kommst, musst du diese Stiefel aber ausziehen und ab unter die Dusche. Deine Finger sind auch dreckig. Und das gehört zur Botschaft vom Johannes mit dazu. Wer sündigt, lehnt sich gegen Gott und seine Gebote auf. Wer immer noch Dreck am Stecken hat und ihn da gerne behält, muss erstmal nachdenken, ob wirklich Christus sein Herr ist. Und wenn die Farbe der Sünde dich besonders, so schöne Farbe, wenn du sie dran lassen möchtest, weil sie einfach so schön ist, dann hast du an dieser Stelle irgendwas nicht verstanden. Die Bauersfamilien mussten in den Schweinestall, ja natürlich, aber dann auch unter die Dusche. Das gehört auch zum geistlichen Leben einfach mit dazu. Wer diese Hoffnung hat, schreibt Johannes in Vers 3, wer diese Hoffnung hat, mitzufeiern mit Christus, dann auch in der Ewigkeit, der reinigt sich. Der reinigt sich. Zu Weihnachten allemal. Wer diese Hoffnung hat, mit Christus zusammen in der Herrlichkeit Gottes zu feiern, für den ist das Thema Heiligung und lass ab von der Sünde kein Fremdwort. Der fragt nicht, kann ich diesen Dreck auch noch dran lassen? Das ist nicht die Frage. Johannes 3, Vers 16, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Also hat Gott die Welt geliebt. Ja, das hat mit der Liebe Gottes zu tun, dass er seinen Sohn gibt. Er gibt für dich alles. Schau dir diese Liebe an, denn sie verändert die Welt, da wo wir sie Realität werden lassen, da wo wir sie für uns, für unser Leben annehmen. Gott ist dieses Thema wichtig, er thematisiert das. Schuld und Sünde, das gehört zu Weihnachten mit dazu. Johannes schreibt das auf, weil er gespürt hat und gemerkt hat, diese Liebe verändert mich. Jesus hat mich in alles mit hineingenommen und dann sollte ich mich nicht neu anziehen, wenn ich aus dem Schweinestall komme. Das passt nicht zusammen. Es wäre schön, wenn jetzt zwei oder drei mit uns beten. Ich möchte das Gebet dann abschließen. Wer betet?